freuen Sie sich auf das Netzwerkevent für die Pioniere der Wasserstoffbranche. Das H2 Forum Berlin am 4. und 5. März bringt erfolgreiche Projektrealisierer, Entscheider aus Wirtschaft und Politik und Finanzierer zusammen. Und das bereits zum 5. Mal. Die zweitägige Managementkonferenz mit 450 Teilnehmenden ermöglicht intensives Netzwerken in einem exklusiven Rahmen. Neben Keynotes und Paneldiskussionen mit Top-Speakern erwarten Sie beim H2 Forum Berlin Projektberichte aus der Praxis, interaktive Formate und Austausch auf Augenhöhe. Seien Sie im März mit dabei. Nutzen Sie den Code H2F-Podcast und buchen Sie Ihr Ticket unter h2-forum.eu.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder ein Mittwoch. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Ja, die schöne Welt des Wasserstoffs, Johannes. Die soll ja im magischen Jahr 2030 entstehen. Oder zumindest wünschen es wir uns, oder?
Ja, nicht nur wir, sondern sehr viele wünschen sich das.
Ja.
Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer. Wir schauen natürlich ganz gebannt auf das Jahr 2030 wegen diesen ganzen Ankündigungen und Verlautbarungen.
Ja.
Aber nicht nur wir schauen drauf, sondern auch noch andere. Und da haben wir uns jetzt ein Positionspapier, so kann man es wahrscheinlich nennen, von dem Deutschen Wasserstoffverband rausgesucht, das genau dieses Jahr aufgreift, das Jahr 2030.
Ja, genau. Und wie wir es ja öfter schon im Podcast, speziell in der letzten Zeit auch öfter angesprochen haben, das Jahr 2030 ist ja auch nicht mehr allzu weit weg. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2025 und auch nicht mehr den 1. Januar, sondern es ist schon fast das erste Quartal wiederum, wenn man jetzt ein bisschen überspitztes formulieren möchte. Das Jahr 2030 rückt unaufhaltsam näher, ist mittlerweile ja weniger als 5 Jahre entfernt. Und zu diesem Anlass passend trägt auch dieses Positionspapier, das du erwähnt hast, den Namen H25, 5 vor 2030. Natürlich eine Anspielung drauf, wenn man sagt, oh, jetzt sind Sachen aber wirklich eilig, dann sagt man ja, oh, es ist 5 vor 12, also in unserem Fall jetzt 5 vor 2030. Und so wie du es erwähnt hast, der Deutsche Wasserstoffverband, der fasst Empfehlungen des Deutschen Wasserstoffverbandes für die 21. Legislaturperiode zusammen. Es handelt sich also um die Legislaturperiode, die jetzt dann hoffentlich, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, auch schnell starten und anbrechen wird.
Genau. Und worum geht's da? Im Prinzip hat der Wasserstoffverband da 5 Themenblöcke definiert, die wichtig sind, um irgendwie hin zu diesen Zielen von 2030 zu kommen. Wenn man sich das durchliest, dann ist nicht wirklich klar, ob die diese Ziele von 2030 realistisch sehen und ob man die dann auch mit diesen quasi 5 Handlungsempfehlungen, 5 Themenblöcken erreicht oder ob das quasi eher darum geht, da möglichst nahe hinzukommen. Aber zumindest haben Sie diese 5 Themenblöcke identifiziert, um den Wasserstoffhochlauf zu beschleunigen?
Genau. Man muss natürlich jetzt sagen, wenig überraschend empfiehlt der Deutsche Wasserstoffverband der Politik doch, die Wasserstofftechnologie viel stärker zu fördern und viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die ist ja ein bisschen in der letzten Legislaturperiode mit der letzten Regierung, ihr habt es ja alle verfolgt, wir haben oft genug hier im Podcast drüber gesprochen, so ein bisschen aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit entschwunden. Da sind ja einige Förderprogramme gestoppt worden. Wir erinnern uns an diese unglückliche Situation mit dem Bundesverkehrsministerium, auch dieser Stopp der KSNI-Förderung, über die wir mit Marcel Cornet ja vor einigen Monaten gesprochen haben und auch einige andere Dinge, die da passiert sind. Und um die Wasserstofftechnologie und den Wasserstoff insgesamt als Gas, als Energieträger wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken, jetzt diese Empfehlungen aus den 5 Themenfeldern, die du erwähnt hast. Und der erste davon, Johannes, ist im Endeffekt die Elektrolyse, wobei die tatsächlich in mehr als einem von diesen 5 Feldern vorkommt. Aber das erste Feld eben halt ganz speziell, es handelt sich um den Wunsch nach einer schnellen Skalierung der Wasserstofferzeugung.
Genau, also wirklich die Installation von Elektrolyse. Die spielen natürlich, oder der Grundstartpunkt ist natürlich, dass im bisher gerade 1 Gigawatt an Elektrolyseleistung quasi in dieser finalen Investmententscheidung, die übersprungen hat. Aber gleichzeitig gibt es dieses politische Ziel, 2030 10 Gigawatt an Wasserstoffproduktion zu haben. Also fehlen irgendwie noch 9 Gigawatt, so ganz grob.
Ach so.
Die jetzt irgendwie am besten in den nächsten 5 Jahren doch noch kommen sollten. Und da sagt man natürlich, reibt man sich den Kopf und sagt, wie soll das jetzt gehen, wenn das erste Gigawatt so schleppend vorangeht? Wie soll plötzlich nochmal 9-mal so viel kommen?
9. Ja, genau. Und dann hat man sich natürlich auf die Suche gemacht, ja, woran liegt's denn oder woran hapert's denn? Was sind denn die Gründe, warum der Ausbau nicht so voranschreitet, wie man sich das vorgestellt hat oder dass auch die FIDs nicht so kommen, wie man sich das gedacht hat? Und man hat wenig überraschend den Delegated Act, über den wir ja auch im Podcast berichtet hatten, als einen Schuldigen ausgemacht und fordert eine Aufschiebung der europäischen Vorgaben für erneuerbare Kraft und Brennstoffe in Bezug auf die Zusätzlichkeit, die Lokalität und die zeitliche Korrelation. Über diese Schlagworte, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht allzu sehr in die Einzelteile eintauchen, Johannes, denke ich mal, oder? Wir haben da, wie gesagt, ja auch drüber berichtet.
Ja, der Punkt ist halt einfach, dass diese Punkte doch ziemlich viel ausbremsen, weil es einfach zusätzlicher Aufwand ist, diese Zusätzlichkeit, Lokalität und die zeitliche Korrelation nachzuweisen. Und wo man sagen kann, ja, wollen wir das nicht am Anfang vielleicht doch ein bisschen einfacher gestalten, um das einfach mal zum Loslaufen zu bringen, statt dass man jetzt gleich wieder diese 100%-Lösung anpeilt.
Eine Möglichkeit, um das Ganze pragmatischer und einfacher anzugehen, ist halt zum Beispiel die Nutzung von Netzstrom, einfach einen Elektrolyseur zu bauen, den ans Stromnetz anzuschließen und einfach zu sagen, so, es geht los. Da ist der Wasserstoff dann natürlich jetzt erstmal nicht per se grün, logischerweise, weil unser Netzstrom ja nicht zu 100% eben ja grün ist hier in Deutschland. Aber es ist zumindest, je nachdem, wenn man zu günstigen Zeiten jetzt vielleicht Wasserstoff erzeugt, wo vielleicht gerade die Sonne scheint, wo gerade der Wind weht, auf jeden Fall ein kohlenstoffarmer Wasserstoff, der hier erzeugt wird. In dem Zusammenhang eine weitere schöne Forderung, die man ja auch immer wieder hört, die Einführung eines sogenannten Book-and-Claim-Systems, wo also, wenn jemand grünen Wasserstoff erzeugt, er nicht wirklich jetzt quasi halt an jedes erzeugte Molekül ein Zertifikat jetzt hinten kleben muss sozusagen und wirklich dieses erzeugte Molekül von der Erzeugungsstelle bis zur Verbrauchsstelle dann quasi an der Hand nehmen muss quasi und mit diesem Zertifikat, da dieses Zertifikat nebenher tragen muss, neben der Pipeline, sondern Book-and-Claim-System eben wirklich das Gegenteil, einfach zu sagen, ja, ich habe eine bestimmte Menge an grünem Wasserstoff erzeugt und dann entnimm du dir doch, lieber Kunde, jetzt aus dem Pipeline-Netzwerk jetzt einfach die identische Menge Wasserstoff und wir verrechnen das dann einfach und sagen, dieser Wasserstoff, den du da jetzt verbraucht hast, obwohl jetzt das ganz andere Moleküle waren, die gelten dann eben als die Moleküle, auch die ich an anderer Stelle eben auf einem grünen Weg erzeugt habe.
Ja, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Sachen in diesem Themenblock Erzeugung, was zum Beispiel auch die ganze Installationsseite betrifft. Also einmal natürlich, dass Elektrolyseure billiger werden müssen. Also irgendwie, dass man da die Skaleneffekte heben kann. Und das ist halt wieder dieses Hühner-Eier-Huhn-Problem.
Henne-Ei-Problem.
Ja. Genau, Henne-Ei-Problem. Wer kauft jetzt Elektrolyseure, wenn die teuer sind? Andererseits, wenn sie nicht gekauft werden, dann können sie auch nicht billiger werden. Und da werden auch Empfehlungen abgegeben, das einfach vielleicht zu unterstützen, sagen wir mal so.
Ja.
Die Nachfrage sicherzustellen, zu schauen, dass der Wasserstoff auch abgenommen wird. Und natürlich ein anderer großer Punkt ist dieses ganze Thema Planung und Genehmigungsverfahren.
Ja.
Wo man hier in Deutschland natürlich auch ein sehr ausgefeiltes System hat, um alles Mögliche auch sicherzustellen, dass alles passt. Und da, es führt halt natürlich dazu, dass es auch länger dauert.
Ja, genau. Ja, diese Abnahmegarantien, die du erwähnt hast, die sind natürlich schon durchaus ein wichtiger Hebel, eben, weil das natürlich die Investition um einiges halt de-riskt, wie man ja schon schön sagt. Wenn sich einfach der Investor, der eben das Geld dafür gibt, dass so eine Elektrolyseanlage gebaut wird und Wasserstoff erzeugt wird, sich sicher sein kann, dass er sein Geld sozusagen auch bekommt und seinen Wasserstoff auch verkaufen kann. Und selbst wenn er seinen Wasserstoff nicht verkaufen kann, er sein Geld bekommt, ist das natürlich ein äußerst mächtiges Werkzeug, um einfach Risiko aus der ganzen Sache rauszunehmen und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Hilft natürlich nichts, wenn diese Abnahmegarantien dann mit der nächsten Regierung wieder einkassiert werden, weil die Investitionen natürlich längerfristig sind als 4 Jahre. Insofern ist da auch die Politik wohl ein bisschen am Zug, da auch wieder halt Vertrauen in sich selbst herzustellen und auch dann entsprechend zu signalisieren, ja, wir geben jetzt diese Abnahmegarantien und wir gestalten diese Regelung auch so, dass nicht die nächste Regierung, weil die wieder irgendwelche andere Ideen hat, das Ganze wieder rückwärts machen kann.
Ja, genau. Dann der andere große Themenblock ist halt natürlich die Anwendung. Man muss den Wasserstoff nicht nur herstellen, sondern auch nutzen und nutzen können. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt. Wir haben es gerade eben schon gesagt, es muss die Nachfrage da sein, sonst wird er auch nicht produziert. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man diese Nachfrage auch etablieren? Weil natürlich, wenn jetzt jemand sich überlegt, soll ich meine Produktion vielleicht irgendwie auf Wasserstoff umstellen oder da Wasserstoff nutzen, und der sieht dann, dass irgendwie kein Wasserstoffelektrolyse, keine Erzeugung aufgebaut wird, dann ist halt auch die Frage, wird der sich diese Kosten der Umrüstung antun?
Ja. Ja.
Wenn er halt gar nicht weiß, ob er dann den Wasserstoff auch bekommen kann, um das umzusetzen, oder ob er da schöne Ideen gefunden hat. Und ja, am Ende ist er sozusagen, da wird auch gesagt, vom blinden Fleck auf der Landkarte, wo halt kein Wasserstoff hinkommt. Und dann steht er da und muss sich was anderes suchen.
Ja, genau. Ja, ein weiterer Aspekt, ein weiteres Themenfeld. Unser, ich hätte fast gesagt Lieblingsthema, aber natürlich schon ein Thema, mit dem wir uns gerne beschäftigen, die Mobilität. Die Mobilität ist ja wie eigentlich kein anderes Feld, was die Wasserstofftechnik angeht, in den letzten Monaten und Jahren geprügelt worden, würde ich sagen. Also da sind ja sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene als auch in der Luft die Hubs-Botschaften nicht abgerissen in den letzten Monaten. Und um aus diesem Kreislauf nach unten irgendwann mal wieder auszubrechen und auch mal wieder ein Lächeln auf die Gesichter der Fahrzeughersteller, die vielleicht Wasserstoffpläne haben, ins Gesicht zu zaubern, eine Reihe von Empfehlungen, die zum Teil etwas exotisch sind aus meiner Warte raus, Johannes. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber diese Einführung einer verbindlichen Unterquote von 5% bis 2030 für den Einsatz von RFNBO, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde, um eine stabile Mindestnachfrage zu schaffen, ist schon ein ziemlicher, ja, ich möchte nicht sagen Hammer, aber jetzt einfach pauschal zu sagen, ja, 5% muss in Zukunft jetzt RFNBO sein und wir haben damit eine garantierte Mindestnachfrage nach Wasserstoff, ist schon eine starke Forderung aus meiner Sicht. Das ist ja wirklich, das hat mit Marktwirtschaft jetzt erstmal, wenn man es so sagt, wenig zu tun.
Ja, würde halt natürlich wirklich diese Nachfrage schaffen und wo dann natürlich auch einige Firmen kommen und sagen, sie bauen Elektrolysekapazitäten auf.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Forderung, wo man wahrscheinlich nicht jede der zukünftig möglichen Bundesregierungen dazu bekommt, das umzusetzen.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich andere Sachen, die vielleicht einfacher umzusetzen sind, wie die Ausbau von Wasserstofftankstellen, weil man einfach sagt, wenn man Ladestationen und Wasserstofftankstellen ausbaut, dann ist es eigentlich günstiger, als wenn man jetzt ein 100% Batterieszenario verfolgt. Aber ja, dann gibt es natürlich die Ausgestaltung von der Treibhausgasminderungsquote, diesen THG-Quoten, die man da anpassen kann, Fördermittel. Die Bandbreite ist ziemlich weit, wie man da agieren könnte, um das einfach ein bisschen attraktiver zu gestalten.
Ja, genau. Und eine Maßnahme ist halt schon, so wie du es ja erwähnt hast, eben auch wirklich die Treibhausgasminderungsquote auch für den Verkehrssektor wirklich wieder vorzugeben. Die Lesart dieser Treibhausgasminderungsquote jetzt der letzten Regierung war ja Mai. Man hat es im Verkehrssektor halt nicht geschafft, aber dafür war man in anderen Sektoren eben halt besser als erwartet. Und insgesamt, wenn man quasi den Mittelwert bildet, dann passt schon so ungefähr. Was der DBV jetzt hier fordert, ist ja wirklich auch für die einzelnen Sektoren wieder fixe Quoten vorzugeben, um wie viel der Ausstoß von Treibhausgasen hier reduziert werden soll. Und wenn man so eine fixe Quote, eben halt zum Beispiel von 40%, auch wieder für den Verkehrssektor explizit vorschreibt, dann bedingt man dadurch natürlich auch wieder den Anreiz von fossilen Antriebsarten. Fossile Antriebsarten ist eigentlich nicht ganz richtig, aber von fossilen Kraftstoffen eben wegzugehen auf eben halt Batterie und Wasserstoff.
Genau, und wenn wir dann zum nächsten Themenblock schauen, das ist die Sektorkopplung. Also wie kann man Wasserstoff oder die Nutzung, Anwendung von Wasserstoff mit den anderen Sektoren koppeln? Da ist ein Hauptpunkt natürlich, die Elektrolyse so auszugestalten, dass sie netzdienlich sein kann. Also dass man die hoch und runter fährt, dass die quasi als flexible Last am Netz agiert. Hier müssen natürlich einige Sachen weiterentwickelt werden Richtung Netzanschluss, das möglich machen, die Nutzung von Überschussstrom, dass man das besser macht. Da wird dann auch erwähnt, dieses Thema, dass zum Beispiel Windparks natürlich irgendwie entweder eine Wasserstoffpipeline brauchen oder einen Stromanschluss, aber nicht beides haben können. Ja. Was natürlich dann auch wieder dieser Punkt ist, wenn man beides hat, dann könnte man natürlich das viel flexibler gestalten und dann immer Strom nutzen, wenn man braucht. Und wenn man nicht braucht, dann wird halt Wasserstoff hergestellt.
Ja, genau. Eben halt die Stärkung dieses Prinzips nutzen statt abregeln ist hier die Grundmessage. Wenn man die erneuerbaren Energieanlagen ansonsten eigentlich abschalten müsste, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um per Elektrolyse eben Wasserstoff zu erzeugen. Und das soll hier mit diesen Empfehlungen gestärkt werden.
Genau. Und dann dieses große Thema Speicherung von Wasserstoff ist natürlich auch da, so irgendwelche Kavernen umzuwidmen auf Wasserstoffspeicherung. Da wird dann natürlich auch, also einmal gefordert, die Genehmigungsverfahren schneller zu gestalten. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch die wieder denen, die diese Umrüstung durchführen, die irgendwelche Kavernen dann auf Wasserstoff umrüsten, dass die wieder finanzielle Hilfen bekommen. Also, dass da der Staat dann einspringt, wenn es wirklich jetzt länger dauert mit dem Wasserstoffhochlauf.
Ja, genau. Es ist da eben die Rede von einem Amortisationskonto, weil logischerweise es ist halt nichts ärgerlicher, als wenn man jetzt einen Speicher baut, in einen Speicher investiert und dann gibt es keinen Wasserstoff, den man da speichern kann. Und dann geht der Business Case dann nie auf. Und wiederum eine Art Garantie oder eine Sicherstellung, ja, selbst wenn kein Wasserstoff kommt, es passt schon. Wir kümmern uns darum, dass dein Business Case da funktioniert. Und das ist natürlich auch wieder so eine Maßnahme, die gefordert wird.
Genau. Dann der nächste Themenblock ist, was fehlt bisher? Natürlich die Infrastruktur. Wie bringt man die Anwendung und die Erzeugung zusammen?
Ja.
Und da geht's auf der einen Seite darum, dieses Netz an Wasserstoffversorgung flächendeckend zu gestalten. Wie gesagt, diese dunklen Flecken auf der Wasserstofflandkarte zu vermeiden, könnte man natürlich auch sagen, ja gut, warum denn das? Wichtig ist doch eigentlich, dass man jetzt erstmal das zum Laufen bekommt und wenn dann halt ein paar Gegenden in Deutschland da sind, die keinen Wasserstoff erstmal bekommen, ist nicht so wild, aber das Argument ist natürlich, wenn Wasserstoff wirklich überall hinkommt, dann gibt's viel größere Motivation, wirklich in die Wasserstoffanwendungen reinzuschauen. Und wenn das halt schon so ein Gedankenblocker ist, dass man sagt, ja, wer weiß, vielleicht kriege ich keinen Wasserstoff, vielleicht wird mir der wieder abgestellt, ja, dann führt es natürlich dazu, dass man vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist und dann doch darauf wartet, dass es wirklich garantiert ist, dass der Wasserstoff da ist.
Genau, und diese Garantien, die sollen eben auf der einen Seite dadurch erreicht werden, dass eine Klarheit über die Anbindung von Industrie und Gewerbe an das Wasserstoffkernnetz erfolgt. Also es soll endlich mal feststehen, wer wird wirklich ans Kernnetz angeschlossen und wer muss sich da noch gedulden oder wer schaut erstmal in die Röhre. Und wer sich noch gedulden muss oder noch in die Röhre schaut, der braucht zumindest eben halt Klarheit, wie er ansonsten mit Wasserstoff versorgt werden kann, eben halt über den Transportweg, dass er dann wirklich eben sicher sein kann, ja, er kriegt auch Wasserstoff, wenn er welchen braucht. Ansonsten entstehen natürlich an Stellen, so wie du es gesagt hast, wo eben der Anschluss zum Kernnetz nicht besteht, wahrscheinlich langfristig überhaupt keine Projekte mehr. wenn man sich nicht sicher sein kann, dass man auch dort eben an Wasserstoff rankommt, obwohl man nicht direkt ans Kernnetz angeschlossen ist.
Mhm.
Ja, die Importe sind noch ein wichtiges Thema, vielleicht die noch ganz kurz. Ja, auch dort soll es entsprechende Förderprogramme geben, sodass sich Unternehmen und Investoren eben auch trauen, auf Deutsch gesagt, Wasserstoff zu importieren nach Deutschland, entsprechende Vereinbarungen und Deals auch mit Drittstaaten zu schließen und das tatsächlich halt wiederum eben als Business Case tatsächlich sehen, eben halt an einer anderen Stelle unserer schönen Welt Wasserstoff zu kaufen und den hierher nach Deutschland zu bringen. Ist natürlich auch ein großes Risiko, ein unternehmerisches Risiko, wenn ich gar nicht weiß, ob ich den Wasserstoff hier in Deutschland wieder loswerde. Aber zumindest soll es gefördert werden, eben das zu tun, so dass man sich da in der Hinsicht ein bisschen leichter tut.
Genau. Und wo wir schon bei diesen ganzen Finanzen sind und den Förderungen und so weiter, ist der fünfte große Themenblock, die Finanzierungsoptionen für Wasserstoff verbessern, zu schauen, dass halt mehr Geld reinfließt, kurz gesagt. Und natürlich für die Politik ist da der größte Hebel die Förderungen, dass sie einfach Subventionen geben, aber auch Rahmenbedingungen schaffen, sodass diese Planbarkeit gegeben ist und dadurch die Finanzierung einfacher wird.
Ja, genau. Ja, genau. Und was da zum Beispiel jetzt erwähnt wird, sind die Klimaschutzverträge, über die wir ja auch schon im Podcast berichtet haben. Und speziell natürlich der Hinblick darauf, die Forderung, dass die Substitution von fossilen Energieträgern hin zu Wasserstoff förderfähig sein soll oder sein müsste. Wenn also jemand jetzt zum Beispiel eine Industrieanlage jetzt bisher eben halt mit einem fossilen Energieträger betreibt und sich dann überlegt, so, ich mache das stattdessen jetzt mit Wasserstoff, muss das eine Sache sein, die dann eben halt förderfähig sein muss, diese Umstellung, vielleicht auch die Betriebskosten. Die Betriebskosten sind ja auch immer so ein heißes Thema bei dieser ganzen Geschichte. Es wird vielleicht manchmal die Anschaffung oder die Investition gefördert, aber dann nicht der Betrieb. Auch das ist erwähnt. Es sollten auch Betriebskosten eben halt gefördert werden, um wirklich auch längerfristig hier eine finanzielle Sicherheit auch für die Investoren und für die Betreiber zu bieten. Und wiederum als Absicherungsinstrument wird dann zum Beispiel wiederum eine Ausfallbürgschaft des Bundes erwähnt, dass sowas eben auch eine sinnvolle Art und Weise wäre, um eben, selbst wenn es jetzt unerwarteterweise mal einen Ausfall gibt, vielleicht die Performance nicht so stimmt, wie man sich's gedacht hat, oder vielleicht die Standzeit nicht so ist, wie man sich's am Anfang gedacht hätte, man nicht sofort wieder halt mit dem Bankrott konfrontiert ist, sondern über solche Ausfallbürgschaften eine gewisse finanzielle Sicherheit eben reinbekommt.
Hm. Und in die Richtung gehen dann auch Haftungsfreistellungen, weil im Prinzip es wirklich noch nicht viele Firmen gibt, die da aktiv sein können in diesem Wasserstoffbereich. Gibt es da einige Hürden, die dann Banken zum Beispiel auch stellen, weil sie halt die Gefahr sehen, dass dann, wenn da ein Zulieferer ausfällt, dass dann irgendwie alles kollabiert. Und in der Hinsicht werden Haftungsfreistellungen für diese Banken gefordert, dass die bereitwilliger das Geld hergeben im Prinzip.
Ja, genau. Ja, gut, das sind natürlich alles jetzt Forderungen und Empfehlungen. Ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt hier vorgestellt und aufgelistet. Ob die dann auch wirklich alle so von der neuen Regierung beherzigt werden und sogar umgesetzt werden, das steht natürlich in den Sternen, das weiß niemand. Hm. Schön wäre es natürlich für die Wasserstofftechnik, wenn zumindest einige dieser Aspekte auch wirklich Realität werden, um einfach dafür zu sorgen, auch dass dieses Thema halt vielleicht aus diesem schlimmen Tal, in dem es sich gerade befindet, so ein bisschen rauskommt. Ohne da meine Position streng neutraler Journalist zu verlassen, aber es wäre uns allen zu wünschen, dass sich die Stimmung da wieder ein bisschen aufhält. Aber ja, gut, es wird natürlich so sein, selbst wenn solche Maßnahmen von der Regierung umgesetzt werden, wird das auch jetzt nicht noch dieses Frühjahr passieren, ehrlich gesagt. Hm. Das wird auch eine Zeit lang dauern.
Ja, und auch nochmal, bis es gerade dann greift und bis man wirklich die Effekte sieht. Aber Signale haben ja auch schon eine Wirkung.
Ja, muss man auch sagen. Genau. Umso wichtiger auch, dass sich dann jemand wie der DBV entsprechend auch positioniert und eben nicht schulterzuckend so die Situation hinnimmt und sagt, ja, dann halt nicht, sondern eben da halt auch mit Forderungen auftritt und auch Maßnahmen konstruktiv quasi empfiehlt und nicht nur so mit dem Holzhammer sagt, so, wir brauchen Förderung und alles andere ist uns wurscht, sondern wirklich hier verhältnismäßig differenziert aus meiner Sicht und auch sehr professionell eben Maßnahmen vorschlägt, die eben halt aus der Sicht des DBV zu einer Belebung und zu einem schnelleren Markthochlauf führen würden.
Ja, genau. Wir sind gespannt, wenn sich da was ergibt. Wenn neue Gesetze kommen, dann merken wir es ja. Und dann kann man natürlich nochmal drauf schauen, was da jetzt von diesen Empfehlungen wirklich in potenziell neuen Gesetzen umgesetzt wurde. Aber bis dahin sind wir gespannt. Lassen wir dann mal die Parteien verhandeln und Koalitionen schließen und dann irgendwelche Koalitionsprogramme entwerfen und so weiter. Und vielleicht findet man dann da schon die ersten Hinweise. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Bis dahin gibt es noch ein bisschen Zeit, ins Land ziehen zu lassen und sich die Wasserstoffwelt weiter anzuschauen und natürlich unserem Podcast zu folgen.
Ja, und unseren Podcast zu kommentieren. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, dann schreibt uns doch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Und wenn ihr nicht kommentieren wollt, sondern nur verfolgen wollt, so wie es Johannes gemeint hat, dann am besten über die Webseite, oder eine Möglichkeit, das zu tun, ist die Webseite www.hydrogenbar.de. Ansonsten folgt doch bitte dem Podcast auf Spotify, auf Apple, auf jeder anderen App, die ihr nutzt, um eure Podcasts anzuhören, und bewertet uns doch entsprechend, idealerweise natürlich mit einer hochverdienten 5-Sterne-Wertung. Die hilft natürlich der Sichtbarkeit des Podcasts, und es würde uns freuen, wenn ihr das für uns tun könntet.
Genau, du hast alles gesagt. Damit bleibt uns nur noch zu sagen, eine schöne Woche euch. Jawohl. Bis zum nächsten Mittwoch.
Macht's gut, bis dahin.
Macht's gut. Ciao.